Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Professor Dr. Ursula Münch. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft und seit 2011 Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Gerade in diesen politisch turbulenten Zeiten ist sie gefragte Expertin immer dann, wenn es darum geht, die Politik in diesem Land besser zu verstehen. Und genau darüber habe ich heute auch mit ihr gesprochen. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl wollte ich von ihr wissen, wie Wahlkampf in so einem kurzen Zeitrahmen überhaupt funktionieren kann, wo die Parteien stehen, wie die Erfolgschancen der einzelnen Parteien tatsächlich sind und wie groß die Gefahr ist, die von der AfD ausgeht. Wenn dir diese Episode Forward Thinkers gefällt, dann folge uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf dem 48 Forward YouTube-Kanal.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Liebe Frau Professor Dr. Münch, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über die, sagen wir mal, politische Lage in diesem Land zu sprechen. Kurz vor der Vertrauensfrage im Bundestag, nicht ganz so kurz vor der Neuwahl, aber dennoch vergleichsweise kurz. Herzlich willkommen.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Wir sind ja in einer etwas verzwickten Situation, sage ich mal. Also wir haben auf der einen Seite die Opposition, die natürlich am liebsten vorgestern Neuwahlen haben möchte. Wir haben die jetzt verkleinerte Regierung ohne die FDP, die irgendwie noch schnell Sachen lösen möchte, die sie schon länger auf der Agenda haben, was aber irgendwie auch nicht mehr so richtig funktioniert. Und wir haben eine Weltlage, die das Ganze nicht unbedingt einfacher macht mit dem Konflikt in der Ukraine. Jetzt haben wir auch noch die Veränderung, den Machtwechsel sozusagen in Syrien, der noch on top kommt. Wir haben nach wie vor das Problem im Nahen Osten generell und so weiter und so fort. Plus im eigenen Land auch noch die AfD und das BSW. Also es könnte doch eigentlich kaum komplexer sein, oder?
Das trifft zu. Also wenn man was malen müsste, ein Bild, wo es ziemlich kompliziert ist, würde man dieses Bild malen. Aber natürlich jetzt gerade beim Punkt Parteien, ich meine, manche sagen, also wir beide sehen AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht als Problem, aber wir müssen uns natürlich auch immer wieder vergegenwärtigen, ein nennenswerter Teil der Bevölkerung sieht diese beiden Parteien nicht als Problem, sondern als Lösung. Das teile ich nicht, aber man muss sich natürlich schon damit beschäftigen, warum das andere Leute komplett anders sehen. Und mein, also jetzt schon mal, um vorwegzunehmen, eine Grundthese ist, dass wir das anscheinend versäumt haben.
Am Ende des Tages ist das ja auch Teil von Demokratie, dass so eine Partei sich erstmal behaupten kann. Dann haben wir natürlich antidemokratische Strömungen innerhalb, zumindest mal der AfD. BSW ist vielleicht fast noch einen Ticken früh, um das abschließend zu beurteilen. Aber das ist natürlich dann der andere Aspekt. Also auf der einen Seite erstmal ist es natürlich legitim, dass sich eine neue Partei formt, dass die auch Erfolg hat und dass sie Lösungen anbietet. Aber dann gibt es da ja auch noch diesen ganzen Aspekt des vielleicht Aushöhlens der Demokratie, den wir da nicht vergessen dürfen. Und das ist eigentlich diesen Wählern ja kaum noch zu vermitteln, habe ich das Gefühl, oder? Also da haben wir ja die letzten 10 Jahre ganz viel versäumt, das im Entstehen zu unterbinden.
Ja, also zunächst muss man natürlich feststellen, dass die AfD laut Verfassungsschutz, und das sind ja auch nicht alle Ämter, die dann sagen, sie ist in Teilen rechtsextrem. Es gilt aber nicht für die Gesamtpartei. Und vor allem muss man natürlich feststellen, die AfD ist eine Partei, die man selbstverständlich wählen kann. Die AfD ist nicht verboten. Die AfD ist auf diesem Wählermarkt, würde jetzt mein Kollege Korte sagen, ein Angebot und offensichtlich ein Angebot, das gut ankommt. Und das sagt einerseits vielleicht was über die Wählerinnen und Wähler der AfD aus, aber es sagt vor allem etwas über die Einschätzung von Problemen aus, von Problemlagen. Es sagt was über die Unzufriedenheit mit der vergangenen Bundesregierung aus. Und es sagt auch etwas aus, dass die Problemlösungskompetenzen anscheinend sehr gering eingeschätzt werden, also zumindest der Ampelregierung. Und die Frage ist, ob sich das jetzt bei der anstehenden Bundestagswahl, ob sich da noch was verlagert.
Jetzt sagen natürlich heute viele Stimmen, die sich intensiv mit der AfD beschäftigen und versuchen herauszufinden, was diese Partei wirklich vorhat und wie da die Agenda dahinter ist. Da gibt es immer mehr Stimmen, die die Vergleiche auch zur NSDAP ziehen, die da Parallelen sehen und vielleicht auch Beweise dafür gefunden haben und eigentlich besser heute als morgen ein Verbotsverfahren für diese Partei fordern. Wie sehen Sie denn dieses, sagen wir mal, verfassungsrechtliche Mittel, das wir da haben oder hätten?
Also ich finde, das ist jetzt eine sehr weitreichende Zuschreibung, die Sie da jetzt gerade, diesen Vergleich, den Sie jetzt gemacht haben. Also das kann man zumindest für die AfD insgesamt, finde ich das jetzt dann, also sehr zugespitzt. Sicherlich nicht zum Beispiel für den Landesverband Thüringen, wo man also tatsächlich dezidiert Positionen von einem Herrn Höcke hat, die tatsächlich in die angesprochene Richtung gehen. Mit Blick auf das Parteienverbot, wir sprechen, ich bin ja Politikwissenschaftlerin, und wir sprechen immer vom Parteienprivileg. Und dieses Parteienprivileg besteht darin, dass Parteien eben nicht einfach mal so kurz verboten werden können. Das ist das Privileg. Und ich glaube, das ist in der öffentlichen Diskussion, kommt es immer wieder zu kurz, dass es richtig ist, dass man politische Parteien einen besonderen Schutz gibt. Wir haben sie sehr überhöht in unserem Grundgesetz durch das Parteiengesetz. Also die haben so einen hohen Stellenwert in unserem politischen System. Und gleichzeitig stellt man viele Anforderungen an ihre innerparteiliche Demokratie, an wofür die Parteien dann eben auch stehen müssen, dass sie natürlich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Aber das kann eben nicht jetzt mal kurz die Bundesinnenministerin oder ein Landesinnenminister kann jetzt nicht einfach sagen, die verbieten wir jetzt mal und dann dürfen die den Rechtsweg beschreiten, sondern das Parteienprivileg besteht in diesem besonderen Schutz der politischen Parteien, weil man eben auch möchte, wenn jetzt eine extremistische Kraft an der Regierung wäre, dass sich nicht einfach die Kontrahenten, den politischen Gegner einfach mal kurz verbieten können. Also insofern haben wir diese hohen Hürden, dieses Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, das eben auch nur von bestimmten Verfassungsorganen eingeleitet werden kann, aus gutem Grund. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ob das der richtige Weg ist. Also ich finde die AfD ein extrem großes Problem. Also, dass wir uns richtig verstehen. Ich bin sehr weit entfernt von der AfD, weil da kann man wohl gar nicht entfernt sein und halte sie wirklich für ein Problem. Und gleichzeitig bin ich der Auffassung und vertrete die Auffassung, dass dieser Weg des Parteienverbots meines Erachtens nicht der richtige ist. Zumindest nicht, solange mir niemand erklären kann, was wir dann eigentlich mit diesen Wählerinnen und Wählern machen. Also ich meine, die AfD kann man verbieten, dann wären am selben Tag alle Mandate verloren für die Partei in allen Landtagen im Bundestag. Das Parteivermögen hätte keinen Bestand mehr. Aber die Wählerinnen und Wähler blieben erhalten, weil die sind nicht einfach aus Jux und Dollerei zu dieser Partei gegangen und fühlen sich ihr verbunden oder wählen sie, verteidigen sie, sondern die sind extrem unzufrieden mit unserem politischen System, mit unserem Parteiensystem, nicht nur mit der Ampelregierung, aber da hat sich's nochmal zugespitzt, mit der Problemlösungskompetenz. Und das Ganze wird natürlich, das ist mir klar, angeschürt. Die AfD, ich nenne sie Krisenprofiteure, die profitieren davon, dass sie alles noch schwärzer malen, als es ohnehin schon ist. Mir würde ehrlich gesagt die faktischen Probleme würden mir reichen, aber die AfD suhlt sich darin und freut sich und malt das aus. Also wenn man der AfD glauben würde, was ich mit keinem Wort tue, sie hat immer nur so Teilwahrheiten, dann müsste man wirklich davon ausgehen, dass an jedem deutschen Weihnachtsmarkt irgendwo Messerstechereien stattfinden und all solcher Nonsens. Aber um das geht's nicht. Ich meine, sie übertreibt, sie spitzt zu, sie lügt. Und gleichzeitig hat sie Anhängerinnen und Anhänger, und zwar nicht, weil die Leute blöd sind.
Am Ende ist die AfD sowas wie, also ich sage immer ganz gerne Brandstifter der Angst dazu, weil sie natürlich, wie Sie gerade beschreiben, alles, was irgendwie ohnehin schon schwierig ist, noch weiter zuspitzen.
Trifft's gut,
und in eine quasi fast schon individuelle Angst der Bürger herunterbrechen. Also selbst abstrakte Szenarien, die natürlich schlimm sind, aber jetzt uns beide hier in diesem Raum erstmal nicht direkt betreffen. Das, und die AfD schafft es, das auf jeden Einzelnen dann wieder runterzubrechen und zu sagen, wenn wir das nicht irgendwie in den Griff bekommen, dann wird das und das und das passieren und wir haben die Lösung dafür.
Stimmt, wobei natürlich die Ängste der Menschen ja, klar, sie sind auch abstrakt, Sorge, Sicherheit, Sorge vor Migration, aber natürlich gibt es inzwischen auch blöderweise ganz konkrete Ängste. Und die werden auch angeschürt, aber diese konkreten Ängste und Sorgen beziehen sich dann zum Beispiel auf die Preissteigerung, auf die Lebenshaltungskosten, auf die Wohnkosten. Und das sind ganz reale Sorgen. Und das kann die AfD auch nicht lösen. Aber was sie dann eben sagt, ist, es wäre für alle genug da, für alle Deutschen oder diejenigen, die man freundlicherweise von der Deportation vielleicht doch nicht betroffen haben möchte und sehen möchte. Es wäre genug da, wenn wir die anderen rausschicken würden. Das ist die steile These der AfD und das ist verfängt.
Jetzt haben wir natürlich genau in dieser Gemengelage eine Opposition, insbesondere eine Union, die unbedingt an die Macht möchte und sich dafür recht weit annähert an gewisse Positionen der AfD, nicht de facto übernimmt, aber zumindest das Gefühl vermittelt, dass man in diesen Problemen auch echte Probleme sehen würde und die aktuelle Regierung diese Probleme alle nicht löst und dann hier und da auch mal, ja, sagen wir mal, zumindest eine Grenzübertretung wagt in gewissen Positionen. Auch manchmal wirklich mit, also ich hatte diese Woche so einen Moment, wo Jens Spahn hier im Kontext des Syrien-Themas sofort die große Keule wieder rausgeholt hat und das Migrationsthema da direkt wieder rübergelegt hat. Das sind für mich Themen, die am Ende, also ich glaube, die Union hofft damit, dass sich vielleicht der ein oder andere potenzielle AfD sich annähernde Wechselwähler dann doch nochmal für die Union entscheidet. Aber am Ende macht es ja auch diese Fehlleitung von Themen, dieses Vermengen von Themen und auch in andere Kontexte setzen, irgendwie auch spruchreif.
Ja, also das ist schon eine Gratwanderung. Ich bin schon der Auffassung, dass zum Beispiel das Thema Migration ein relevantes Thema ist, dass dieses Thema von den bisherigen Regierungsparteien viel zu spät als ein Thema erkannt worden ist und vor allem auch angegangen worden ist, dass die Leute wahnsinnig umtreibt, dass die Leute besorgt und wo ein großer Teil der Wählerinnen und Wähler, nicht die der Grünen, das ist mir schon klar, also mehr Kontrolle erwartet und wo die Sorge ist, wir wissen zu wenig, wer in unser Land reinkommt, wir werden ausgenutzt und so weiter und so fort. Ich halte es für nicht richtig, der Union zu unterstellen, dass sie der AfD hinterher springt. Also man muss sich vergegenwärtigen, wir haben dieses Thema Asylpolitik, Flucht, Gewährung von Zuflucht. Das war ist schon sehr, sehr lange ein Thema in der bundesdeutschen politischen Debatte. Das war in den 1970er und 1980er Jahren ein ganz großes Thema. Damals hatten wir noch ein sehr ausgebautes Asylverfahren, das gleiche Asylrecht wie jetzt, aber ein sehr ausgebautes Asylverfahren. Wir hatten viele jetzige Regelungen noch nicht, aber ständig den Versuch zu beschleunigen, Verfahren zu verkürzen. Wir hatten schon damals eine Debatte über Missbrauch des Asylrechts. Damals gab es das schauderhafte Wort des Missbrauchsasylanten. Das hat die Union damals geprägt. Also insofern, worauf ich hinaus will, ist, nicht die Union läuft der AfD hinterher in den Themen oder mit Blick auf das Thema Migration, sondern das war ein Thema, das ganz, ganz lang die CDU und vor allem auch die CSU besetzt haben, wo sie ganz lange extrem restriktiv waren. Und diese Restriktivität, diese Striktheit in Sachen Zufluchtgewährung ist dann im Jahr 2014 und dann vor allem 2015, 2016 bekanntlich durch Angela Merkel dann eben aufgeweicht worden, ganz stark verändert worden, gegen den Widerstand der CSU und auch von weiten Teilen der CDU. Und erst das hat im Grunde dann dieses Thema auf einem Präsentierteller dargereicht der AfD und die haben das natürlich sofort zu nutzen gewusst. Wir erinnern uns alle dran, damals war die AfD eine ganz schwache Partei, die eigentlich nur das Thema Euro-Rettung bedient hat. Das kam gut an, ist dann wieder in Vergessenheit geraten. Aber worum es mir geht, ist, ich will jetzt nicht die Flüchtlingspolitik der CDU und der CSU schönreden, sondern erzählen, wer eigentlich hier wem nachrennt. Das Blöde ist, dieses Nachrennen, und wenn jetzt das Thema Migration tatsächlich zum Thema im Wahlkampf werden würde für das Jahr 2025, was ich gar nicht glaube, die Union hat kein Interesse dran, das zum Thema zu machen. Die SPD ohnehin nicht, die Grünen auch nicht. Die einzigen, die ein Interesse dran haben, ist die AfD und zum Teil auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Aber die anderen werden versuchen, dieses Thema möglichst geräuschlos zu halten. Deshalb kommt es natürlich mit Syrien einerseits gelegen, weil man sagen kann, naja, Asylrecht ist immer nur was Befristetes, es sei denn, jemand hat natürlich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Einerseits kommt es vielleicht gelegen, aber es kommt natürlich auch extrem ungelegen, weil jetzt kommt das Thema wieder hoch. Und die Union wünscht sich nichts mehr, als einen Wahlkampf über das Thema Wirtschaftspolitik führen zu können.
Mhm. Wie realistisch ist es denn eigentlich, dass sich da eine SPD vielleicht auch nochmal berappeln kann und auf diesen letzten Metern mit einem Kanzlerkandidaten Scholz da tatsächlich noch ja Land gewinnen kann? Weil wenn man in die SPD mal in die öffentlichen Kanäle hineinhört, dann hat man ja schon das Gefühl, dass die sich irgendwo noch realistische Chancen ausmalen. Wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, dann wird das schon wieder verhaltener. Aber was sehen Sie denn? Ist da noch eine Chance, das irgendwie zu drehen? Weil aktuell, wenn man die Zahlen anschaut, ist das ja eigentlich schon verloren.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, und das sieht man ja eigentlich auch schon in den letzten paar Tagen oder letzten zwei Wochen, dass die SPD sich schon noch ein bisschen verbessern kann. Die sind jetzt gerade absolut im Keller. Das wird sich sicherlich noch verbessern. Und zwar unter anderem auch aufgrund eines weiteren Themas. Also wir haben jetzt gerade über das Thema Migration gesprochen, das wollen alle nicht bespielen. Die Union würde gern das Thema Wirtschaftspolitik bespielen und die SPD hat ein grundsätzliches Interesse daran, über das Thema Frieden und Krieg zu sprechen und den Wahlkampf zumindest in Teilen mit dazu betreiben, immer auch unter dem Druck der AfD, die versucht im Grunde jetzt schon auch zum Beispiel Friedrich Merz als den Kriegskanzler, Anführungszeichen AfD-Sprech, darzustellen. Da ist natürlich für die SPD nicht viel Platz, aber Scholz wird versuchen, seinen Kurs, den er als Bundeskanzler gefahren hat, als den Kurs der Besonnenheit weiterzufahren, nach dem Motto, ich bin der Einzige und die Sozialdemokraten sind die Einzigen in Deutschland als Partei, die tatsächlich ohne Einschränkung die Ukraine unterstützen, aber dann doch mit einer Einschränkung. Und es bedeutet, nichts zu tun, was in irgendeiner Weise Russland und Putin provozieren könnte, Stichwort Taurus. Und da hat die SPD und Scholz natürlich einerseits eine gewisse, Glaubwürdigkeit. Das ist der Kurs des Kanzlers gewesen. Die einen haben gesagt, es ist ein zögerlicher Kurs. Wir erinnern uns alle an eine erboste Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, als sie noch im Bundestag war, die ihn da immer wieder versucht hat vorzuführen. Das könnte etwas sein, was für die SPD vielleicht ein bisschen so einen Aufschwung bringt. Aber meines Erachtens kann sich das nicht mehr drehen. Also ich glaube, so viel Fehler kann Friedrich Merz gar nicht machen, weil die werden ihn auch versuchen einzuhegen. Und Olaf Scholz erzählt ja diese Erzählung, da könne sich noch mal was wenden, wie damals bei der letzten Bundestagswahl 2021. Was er eben nicht erzählt ist, dass er damals und die SPD nur deshalb gewinnen konnten, weil man zwei so grottenschlechte, fehlermachende Gegenkandidaten hatte. Nämlich einmal eine Annalena Baerbock von den Grünen, die ihren Lebenslauf dann doch beschönigt hat und auch sonst viele Fehler gemacht hat. Und Armin Laschet, der eigentlich weniger Fehler gemacht hat, als vor allem jemanden an der Seite hatte, der ihm ständig den Teppich unter den Füßen weggezogen hat, und der Herr heißt Söder.
der sich ja dieses Mal vergleichsweise zurückhält, aber irgendwie das Sticheln ja auch nicht ganz bleiben lassen kann, oder?
Ja, ich glaube, das ist in seiner DNA. Also das, oder vielleicht hat es auch was mit dem Dönerkonsum zu tun, das weiß ich nicht. Ich esse keinen Döner. Irgendeine Erklärung gibt es bestimmt und wahrscheinlich auch noch eine bessere, als ich gerade gegeben habe. Ja, ich meine, Söder ist natürlich betrübt darüber und enttäuschend, das kann man ja auch verstehen, dass er es nicht geworden ist, nochmal nicht der Kanzlerkandidat geworden ist. Er hat dieses Mal keine Fehler gemacht, er hat es relativ schnell dann auch eingeräumt und Friedrich Merz den Vorrang gelassen. Er hält sich aber nach wie vor eigentlich für den Besseren, weiß aber, die CSU kann da jetzt nicht übertrumpfen, sie ist die kleinere Partei, aber das ist menschlich nachvollziehbar, dass er dann gelegentlich halt doch stichelt, aber solche Sachen wie dieses öffentliche Resonieren darüber, das öffentliche drüber nachdenken, ja, wie soll denn eigentlich die nächste Bundesregierung ausschauen und soll jetzt da Robert Habeck womöglich das Bundeswirtschaftsministerium wieder besetzen oder nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist ein Wahlkampfhilfe für die AfD. Ich weiß nicht, warum man das macht, warum man den Bären zerlegt, das Fell, irgendwas mit Bären und Fell, also bevor man das Fell verteilt, bevor man den Bären erlegt hat, das finde ich also unredlich, weil man nichts, ja doch dem Wähler zutrauen könnte und sollte, dass womöglich sich doch nochmal was ändert. Also insofern, das sollte man meines Erachtens nicht tun. Ansonsten aber glaube ich schon, dass die CSU insgesamt ja auch weiß, dass Friedrich Merz diese Kompetenz zugesprochen wird für die Wirtschaft. Das hofft man, dass das ein großes Thema wird für die Wählerinnen und Wähler. Und dann spielt natürlich die CSU voraussichtlich eine große Rolle. Schon in der Vergangenheit hat die CSU immer einen maßgeblichen Anteil gehabt, wenn die Union erfolgreich war, an den Nichterfolgen dann immer auch. Und da setzt man natürlich schon drauf. Und das impft man der CDU natürlich auch immer wieder ein, dass sie, wenn sie vielleicht in die Nähe der 40% kommen sollte, großes Fragezeichen, ob das wirklich gelingen kann, dass es dann sicherlich ganz stark auch auf den Erfolg mit der CSU und auch das Ansehen von Markus Söder durchaus außerhalb Bayerns auch zurückzuführen ist.
Könnte man denn Söder, das ist jetzt sehr spekulativ und ein großer Blick in die Glaskugel, aber wenn wir mal auf 2029 schauen und wir wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass die AfD sich in den Werten bis dahin wahrscheinlich noch weiter verbessern wird oder noch mehr hinzugewinnen wird, vermutlich Glaskugel. Aber wäre jetzt zumindest meine Vermutung für die nächsten 4 Jahre. Könnte es dann nicht auch irgendwo sein, dass sich Markus Söder heute schon irgendwie ausmalt, dass er vielleicht dann derjenige sein könnte, der das Land vor der AfD rettet und mit seinen ja durchaus guten Werten auch als Person da tatsächlich zu so einer Art bayerischer Ritter aus dem Süden nach Berlin reitet, um das Ruder dann am Ende vielleicht nochmal rumzudrehen.
Also der Ritter und das Ruder, das passt jetzt also außer von der Alliteration noch nicht so ganz zusammen. Ja, ich meine, das ist natürlich eine Überlegung, auch mit Blick auf das Alter von Friedrich Merz, das jetzt nicht so hoch ist. Ach, der könnte jetzt schon auch nochmal eine zweite Amtsperiode machen. Ich bin mir nicht sicher, ob. Also ich würde jetzt mal grundsätzlich, vielleicht bin ich da jetzt grenzenlos naiv, aber ich würde jetzt Markus Söder schon auch unterstellen, dass er dann vielleicht doch auch insgesamt gemeinwohlorientierter denkt und jetzt hoffentlich auch nicht nur an das eigene, an eine eigene Ritterrolle denkt, sondern dass alle seriösen politischen Parteien und seriösen Politikerinnen und Politiker eins erkennen, dass es nicht funktionieren wird, wenn man jetzt quasi mit Blick auf die übernächste Wahl dran denkt, da ein Ruder rumzureißen oder in der Ritterrüstung gegen Berlin die Demokratie zu verteidigen. Die Verteidigung der Demokratie muss jetzt stattfinden und vor allem, was muss stattfinden, das wird nicht mit Demokratieförderprogrammen funktionieren. Die Verteidigung der Demokratie muss im Bundestag und in der Bundesregierung und in einem föderalen System der Bundesrepublik mit einer Politik passieren, die der Behauptung der AfD und das Bündnis Sarah Wagenknechts etwas entgegensetzt, nämlich dieser Behauptung, die können ja nichts, die sind unfähig, die kümmern sich nicht um euch normale Bürger. Und das muss passieren. Also insofern, also ich fände es höchst bedenklich und ich, das unterstelle ich jetzt aus Söder wirklich nicht, wenn jetzt jemand da quasi schon in die Ferne denkt, sondern wie gesagt, jetzt muss es stattfinden. Und die nächste Legislaturperiode, in der wird sich entscheiden, ob die Leute noch stärker der Demokratie misstrauen und noch stärker den populistischen und extremistischen Kräften hinterherlaufen und deren Politik angeboten, oder ob es den seriösen Parteien und den redlichen Politikerinnen und Politikern gelingt, deutlich zu machen, wir können zwar nicht zaubern und keiner kann das Thema Migration einen Schalter umlegen. Keiner kann die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland, die schon seit einigen Jahren im Abklingen ist und sich zum Negativen verändert. Da kann man nicht mal geschwind den Ruder umstellen. Wir sind keine Staatswirtschaft wie China. Aber Schritt für Schritt Probleme abarbeiten, lösen, wenn das gelingt und zwar auch sichtbar gelingt, dann würde ich sagen, dann brauchen wir uns keine so großen Sorgen machen um Wahlerfolge von Extremisten und Populisten. Wenn es nicht gelingt, dann nützen die Demokratieförderprogramme nicht mehr, dann nutzen diese ganzen blöden Zusammenhaltspropagandagewäsch nichts mehr, das mich ohnehin zutiefst ärgert. Das ist Unfug. Wir müssen nicht zusammenhalten, wir müssen uns streiten und politische Angebote machen, die den Leuten plausibel erscheinen und die das Vertrauen wieder wecken. Aber Zusammenhaltsappelle werden das garantiert nicht schaffen.
Wenn wir mal für die nächste Frage BSW und AfD ausklammern und uns mal das politische Personal dieser vier anderen Parteien anschauen. Ich habe da viel drüber nachgedacht die letzten Tage, weil ich habe das Gefühl, und es ist jetzt vielleicht verkürzt und vereinfacht, gebe ich zu, aber wir haben eine Union, die sich gerade sehr auf Merz fokussiert und das Personal drumherum eigentlich kaum wahrgenommen wird und sich auch wenig positioniert, mit Ausnahme vielleicht mal Jens Spahn, der dann wieder irgendwo hervorkommt und Dinge sagt. Wir haben die SPD, die vor allem auf Olaf Scholz fokussiert ist und sich ein Pistorius sogar öffentlich zurückgenommen hat, könnte man auch nochmal drüber diskutieren, ob das die beste Wahl für die Partei war. Wir haben die FDP, die ohnehin sehr auf Lindner fokussiert ist. Und dann haben wir die Grünen, die interessanterweise in meiner Wahrnehmung sehr viel mehr klare Profile in ihrem Personal haben. Also wir haben Habeck, wir haben Baerbock, wir haben auch eine zum Beispiel Ricarda Lang, die sich nach dem Rücktritt vom Vorsitz sehr, sehr clever positioniert aus meiner Sicht und das sehr, sehr gut macht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Personal der Grünen sehr viel mehr Talent darin hat, irgendwie Anknüpfungspunkte zur Gesellschaft zu finden und vielleicht mit einzelnen Personen für Verständnis zu werben. Irgendwo.
Das finde ich jetzt eine steile These.
Weil es mehr Anknüpfungspunkte gibt. Also weil es nicht nur die eine Person ist, die man mögen kann oder nicht, sondern weil wir mehr Angebot haben, wo die Leute vielleicht eher sagen, ja, den finde ich vielleicht nicht so, aber die andere eher.
Also was ich mit der steilen These, die ich Ihnen jetzt gerade unterstelle, meinte, ist, dass in einer Partei, die jetzt eigentlich in dieser letzten Bundesregierung, in dieser Ampelregierung, also meines Erachtens ziemlich desaströs gescheitert ist. Also der jetzt sagen und bescheinigen, dass sie mehr Anknüpfungspunkte hat. Jetzt begründe ich erstmal, warum ich sage, desaströs gescheitert. Also ich werfe es persönlich den Grünen vor, dass dieses Thema Klimaschutz keine Rolle mehr spielt. Ich finde das sträflich. Und das ist ganz stark auf die Fehlpolitik und Fehlentscheidungen, das schlechte Eingehen, sich hineinversetzen in Erwartungen, in Leistungsfähigkeit der ganz normalen Leute. Nicht nur des eigenen grünen Klientels. Das ärgert mich so maßlos. Die haben es wirklich geschafft, als Teil der Bundesregierung, dieses Thema Klimapolitik rauszukatapultieren aus unserem Denken, als ob man Klimapolitik abwählen könnte, verhalten sich die Leute. Und ich finde, da hat Herr Habeck maßgeblich damit dazu beigetragen, auch dieser Dogmatismus der gesamten Partei. Also da bin ich richtig ärgerlich, weil ich das einfach für so ein grandios wichtiges Thema halte. Und jetzt ist es einfach weggeraten, dieses Thema. Was den Grünen aber gelingt, vielleicht stärker als den anderen Parteien, das hat natürlich viel mit dieser, auch mit diesem Dogmatismus der Grünen zu tun, mit dem Dogmatismus, wie man sich als Partei versteht. Also schon von der Gründungsgeschichte der Grünen 1979, 1980 immer zu denken, doch ganz stark in diesem Realo-Fundi-Flügel-Denken, in diesem Männer-Frauen-Flügel-Denken. Also da ist natürlich immer klar, man hat jetzt ganz stark, natürlich setzt man auf Personen und Herr Habeck und seine neue Parteivorsitzende, Co-Vorsitzende Brandner, die ja ein Team sind und sie ist dazu da, ihm den Rückhalt zu verschaffen. Die besetzen stärker diesen Realo-Flügel, aber das zeichnet die Grünen vielleicht aus, die jetzt keine, nicht unbedingt eine föderale Partei sind, wie die Union, die ja eigentlich von ihrem föderalen Verständnis lebt, dass es da immer andere Personen auch gibt. Das spielt jetzt zurzeit keine so große Rolle, weil diese anderen bei der CDU, diese anderen Ministerpräsidenten nicht ins politische Konzept von Herrn Merz passen. Also ein Daniel Günther in Schleswig-Holstein oder ein Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen vertreten im Augenblick nicht die politischen Linien, die man in der Union derzeit nach vorne schieben will, wo man sagt, jetzt brauchen wir dezidierten Konservatismus. Das wollen die Leute ja nichts, was irgendwie an Angela Merkel erinnert. Also insofern war die CDU ja mal früher auch eine pluralistische Partei. Das sind sie im Augenblick jetzt im Wahlkampf, zumindest in diesem frühen Stadium des Wahlkampfs nicht. Die Grünen sind es ja eigentlich faktisch auch nicht. Die Grünen machen gerade die Robert-Habeck-Winterspiele. Nur halt mit nicht allzu viel Beteiligung. Also das ist also zumindest mit Blick auf die Umfragen ja nicht besonders beeindruckend. Aber natürlich verkörpert man durch dieses Mann-Frau, Realo Fundi, das es nach wie vor gibt, sind da mehr Personen sichtbar. Und sie sind natürlich, und das ist der große Unterschied zur Union, sie sind in der Regierung. Also insofern haben wir da mehr Gestalten und mehr Figuren. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt das Regierungspersonal und dann eben auch das Wahlkämpferpersonal der Grünen jetzt auch nicht so beeindruckend. Ich meine, was an einem Wirtschaftsminister, der so grandios gescheitert ist, ist jetzt wirklich so, dass man sagen kann, da ist eine neue Kraft.
Das stimmt schon. Mir ging es vielleicht auch gar nicht so sehr um die Inhalte am Ende tatsächlich in der Frage, sondern eher wirklich darum, wer ist wirklich sichtbar? Und dann habe ich das Gefühl, dass alle anderen Parteien sich irgendwie so auf eine, maximal zwei Personen versteifen, während die Grünen schon sagen, wir gehen da eher in die Breite.
Aber wie gesagt, das ist meines Erachtens strukturell bedingt und Habeck hätte gern noch ein bisschen mehr, nur Habeck. Würde ich ihm jetzt mal bösartigerweise unterstellen.
Ja, vermutlich schon. Jetzt haben wir ja einen Kanzlerkandidaten Scholz, der irgendwie es nie so richtig geschafft hat, aus meiner Sicht, vielleicht widersprechen Sie mir gleich, aus meiner Sicht nie so richtig geschafft hat, eigentlich zu zeigen, wer er wirklich ist, oder? Also wenn wir jetzt hier eine Straßenumfrage machen würden, würde ich wahrscheinlich sagen, die meisten haben vielleicht ein Gefühl dafür, was er politisch gemacht hat, irgendwie so einigermaßen oder kann ein paar, wahrscheinlich würden die meisten sich an die Taurus-Entscheidung in den letzten Wochen oder Monaten erinnern. Aber so ein richtiges Profil, wo man sagt, der steht für dies und das und jenes und irgendwie habe ich ein Gefühl dafür, wer der Mann eigentlich tatsächlich ist, da würden mir sehr viel mehr Adjektive zu Friedrich Merz einfallen und zu Habeck auch und zu Lindner ohnehin.
Ja, das hat vielleicht ein bisschen natürlich auch mit der Konstellation in der jetzt auseinandergehenden Bundesregierung zu tun, wo er vielleicht schon stark in diese Moderatorenrolle hineingeraten ist, vielleicht auch wirklich bedingt durch diese Notwendigkeit, diese Ampelregierung zu bilden. Das haben ja nicht die drei Parteien aus Jux und Dollerei entschieden, sondern weil es einfach keine realistische Alternative dazu gegeben hat. Aber Scholz ist natürlich Scholz. Also ich meine, er war jetzt auch als Bundesfinanzminister, hat er gesprochen, wie er jetzt als Bundeskanzler gesprochen hat? Er hat eine andere Verantwortung gehabt. Er hat früher als Bundesarbeits- und Sozialminister noch unter Kanzler Schröder, war er der Scholzomat. Also insofern, so viel verändert hat sich nichts. Ich meine, ich glaube, was die Leute oder womit er selber identifiziert werden möchte, und da würden vermutlich die meisten Leute ja dann schon nicken, ist dieser Punkt, eben was ich vorhin auch gesagt habe, gerade mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, einen Unterstützungskurs zu gehen, der aber eben die Bundesrepublik raushält aus diesem Konflikt oder weitgehend raushält und das durchaus auch in Abgrenzung vielleicht zu anderen Personen, sowohl der Ampelregierung, der früheren, als auch der Union. Also da würde ich schon sagen, hat er durchaus ein sichtbares Profil gehabt. Aber mir wird er vor allem als jemand in Erinnerung bleiben und es ärgert mich genauso, wie ich mich vorher über Robert Habeck geärgert habe, dass Scholz versucht hat, der Öffentlichkeit einzureden, dass es der deutschen Wirtschaft doch eigentlich gar nicht so schlecht ginge und es würden sich alle nur einbilden und man würde das schlecht reden. Und das finde ich, also das hat er vor einem Jahr noch geäußert, wo also wirklich die Wirtschaftsdaten also schon offensichtlich war. Ich meine, natürlich, was der Bundesverband der deutschen Industrie manchmal äußert, ist schon vielleicht eine starke Zuspitzung. Aber wir sehen jetzt die Wirtschaftsdaten. Jetzt kommen auch die Kündigungswellen an, also die Entlassungswellen. Und da einen Bundeskanzler gehabt zu haben oder jetzt noch gerade noch ein paar Tage zu haben, der das in einer Weise beschönigt hat, also das finde ich ärgerlich. Jetzt behaupte ich nicht, dass das ganze Probleme, die die bundesdeutsche Wirtschaft im Augenblick hat, die bundesdeutschen Unternehmen haben, dass das alles nur von der Politik zu verantworten ist. Das sind sicherlich auch viele Fehlentscheidungen, gerade in der Automobilindustrie, zu benennen. Aber es hat die Bundesregierung schon maßgeblich mitverantwortet. Und es ist auch nicht nur auf die Teuerung der Energiepreise zurückzuführen und nicht nur darauf zurückzuführen, dass die letzte Bundesregierung auch viele Fehler gemacht hat. Also ich würde schon sagen, da muss man sich, also muss sich die Bundesregierung, die jetzt ausscheidende, auch schon einiges selber auch zurechnen lassen. Und dass man das jetzt nicht freiwillig tut, ist nachvollziehbar, vor allem nicht in einem Wahlkampf. Aber wie gesagt, dieses Beschönigen, also das hat mich schon auch wirklich geärgert.
Jetzt haben wir ja dann bald die Vertrauensfrage, die uns bevorsteht und dann relativ wenig Zeit für einen klassischen Wahlkampf. Wie viel kann man eigentlich, wenn wir auch mal in die Historie schauen, wie viel kann man denn in so wenigen Wochen am Ende wirklich noch drehen oder gewinnen? Weil wir haben ja auch noch eine denkbar ungünstige Situation zeitlich mit Weihnachten, Neujahr und die Menschen sind ohnehin alle mit anderen Themen noch beschäftigt in den ersten Wochen.
Ja, also in den 1970er Jahren hätte man vermutlich gesagt, da bewegt sich jetzt gar nichts mehr. Und zwar deshalb, weil die Leute damals einfach wesentlich stärker verbunden waren der Partei, die sie gewählt haben. Da hat man nicht einmal so gewählt und einmal so gewählt. Wir hatten bis zur deutschen Vereinigung relativ starke politische Bindung der einzelnen Wählerinnen und Wähler an eine Partei. Und da hat sich so viel verändert. Das hat durchaus ein Positives, dass wir nicht mehr als Individuen, als individuelle Wähler vielleicht auch nicht mehr so dogmatisch sind, sondern wenn es gibt Umfragen, jetzt zur letzten Bundestagswahl, ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, da hatte die Konrad-Adenauer-Stiftung eine Umfrage gemacht, die auch veröffentlicht ist, unter dem blöden Titel Die Vermessung der Wählerschaft hieß es, glaube ich. Aber da war was Interessantes, da sind die Leute gefragt worden nach ihrer Erstpräferenz und dann nach ihrer Zweitpräferenz und sogar nach ihrer Drittpräferenz. Und die Leute konnten alle eine Antwort geben. Die haben gesagt, also als erstes wünsche ich mir die und die Partei. Ich hätte aber auch noch eine zweite Präferenz und ich hätte noch eine dritte Präferenz. Die einzigen, die nicht in Alternativen und anderen Präferenzen gedacht haben, waren damals die Wählerinnen und Wähler oder die Anhänger der AfD. Die haben nämlich gesagt, ich wäre unbedingt die AfD, schon damals. Also insofern ist das ja eigentlich auch was Positives, dass wir gar nicht unbedingt so dieses, die anderen sind schrecklich, die kann man nicht mal angucken, um Gottes Willen. Also so dramatisch ist es gar nicht, außer mit Blick auf Trennung zwischen AfD und Grünen. Da haben wir wirklich, also das ist ein Schisma. Ansonsten ist es gar nicht so dramatisch. Und worauf ich hinaus will, ist, da gibt es also schon Bewegung. Und wir werden ja einen Wahlkampf erleben. Wir haben noch keinen Wahlkampf. Dieser Wahlkampf wird wie immer 4 Wochen vorher richtig losgehen. Wobei das richtig losgehen natürlich vom Wetter dann auch ein bisschen abhängig ist und sicherlich auch eingeschränkt sein wird. Aber der Punkt ist, dass man also da die Leute schon noch erreichen kann und dass da Veränderungen geben wird. Und insofern glaube ich schon, dass da noch ein bisschen eine Dynamik vorhanden ist und dass das noch nicht so festgeklopft ist. Und worauf ich hinaus will, ist, wir haben jetzt eine Bundestagswahl, die unter einem neuen Wahlsystem laufen wird. Wir haben jetzt eine Situation eines veränderten und zwar wirklich weitreichend veränderten Bundeswahlgesetzes. Wir wissen jetzt schon, wie viele Abgeordnete im nächsten Bundestag drin sitzen werden, nämlich nur 630. Nennenswert weniger als jetzt haben wir deutlich über 700. Und wir wissen, dass die Zweitstimme die wichtige sein wird. Das war immer schon so. Aber früher hat man immer noch gesagt, naja, die Erststimme kann ja schon ein bisschen über das Direktmandat, das spielt eine gewisse Rolle. Und jetzt werden die, gerade auch die CSU, aber nicht nur die, wird einen Wahlkampf führen, wo sie die Leute immer daran erinnern muss, wie wir eigentlich, was für ein Wahlsystem wir in Deutschland haben. Und dass es ganz, ganz wichtig ist, vor allem die Zweitstimme und im Grunde eigentlich mit Erststimme und Zweitstimme aus Sicht der Union zumindest einheitlich zu wählen. Und auch die SPD wird sagen, Leute, kommt nicht auf die Idee, den Grünen irgendeine Stimme abzugeben. Ihr müsst beide Stimmen für uns geben und so weiter. Das werden alle Parteien machen. Und das wird das Interessante werden. Also insofern verändert das Wahlgesetz, wirkt sich aus. Und die Frage eben, dass die Wählerschaft Volatilität, sagen wir in der Wahlforschung dazu, die Wanderungen sind durchaus vorhanden. Und jetzt wird es also darauf ankommen, welche Themen setzen die Parteien tatsächlich. Es kommt ganz stark auf dieses Thema, wie erreicht man die Leute eigentlich? Also erreicht die Union ihre Wählerschaft tatsächlich über Marktplätze? Über Veranstaltungsräume muss auch die Union, die SPD, die Grünen, wie die AfD es tut, längst auf digitalen Kanälen viel stärker präsent sein. Aber es genügt ja nicht zu senden, irgendjemand muss es auch empfangen. Also wie wird das alles vonstatten gehen? Alle wissen, wie es die AfD machen wird, nämlich über digitale Netzwerke, über Telegram, über TikTok und so weiter. Und die Frage wird sein, wie erreichen eigentlich die anderen Parteien ihre klassische Wählerschaft? In einem Winterwahlkampf, das weiß ich jetzt zumindest noch nicht so genau.
Ist ja am Ende des Tages auch eine Frage der Budgetverteilung, die man ja dann sehr schnell und sehr bald treffen muss, um da auch noch möglichst viele Dinge auch platzieren zu können. Weil das Plakat irgendwo aufhängen ist die eine Sache, aber dann digitale Kampagnen zu fahren, die Inhalte dafür zu produzieren, dann vielleicht auch Kampagnen dafür schalten, das ist wenig Zeit.
Und dann kommen da natürlich jetzt auch noch die kleinen Parteien, spielen da eine Rolle. Ich meine, warum haben wir diese Notwendigkeit gehabt, dann auch der Union dann auch zu sagen, also das, was Olaf Scholz ursprünglich vorhatte, quasi erst im Januar die Vertrauensfrage zu stellen. Also das war eine deutlich zu lange Frist für mein Dafürhalten. Aber was die Union vorgeschlagen hat, wäre eine meines Erachtens, also nicht mit dem Parteiengesetz vereinbare und dem Wahlgesetz vereinbare Verkürzung der Frist gewesen. Das hätten die kleinen Parteien, die haben jetzt schon extreme Probleme. Und keinem ist etwas gedient, wenn die eine oder zwei der kleineren Parteien vors Bundesverfassungsgericht gehen und sagen, uns ist die Wahlchancen genommen worden. Also insofern ist es ganz wichtig, man mag von den kleinen Parteien halten, was man will. Ich bin kein Fan von ihnen. Mir geht es um parlamentarische Mehrheitsbildung, die muss gewährleistet sein. Aber selbstverständlich haben die ein Recht auf Chancengerechtigkeit und müssen die Möglichkeit haben, einen Wahlkampf führen zu können.
Haben wir denn eigentlich in der breiten Öffentlichkeit ein ausreichendes Verständnis über die Funktionsweise unseres Wahlsystems, vor allem jetzt auch nach der neuen Situation?
Nein. Und das werden wir auch vermutlich nie bekommen. Mir hat mal ein Kollege vom Institut für Demoskopie in Ansbach gesagt, hat er gesagt, Frau Mönch, Sie mögen es zwar nicht gern hören, aber 50% der Wählerinnen und Wähler haben keine Ahnung, wie das Wahlsystem funktioniert und nochmal 30% haben allerhöchstens einen Schimmer einer Ahnung. Und das war noch unter den alten Bedingungen. Der hat jetzt nicht gesagt, die Leute sind blöd, sondern er hat gesagt, es interessiert die Leute einfach nicht. Die sagen, wählen ist wichtig, mache ich, aber diese Details interessieren mich nicht. Also insofern ist das eine ganz große Aufgabe einerseits der Medien, aber natürlich vor allem auch der politischen Parteien zu sagen, Leute, es war immer schon kompliziert mit diesem Wahlsystem. Dieses Mal ist es eigentlich einfacher, weil wir können uns merken, auf die Zweitstimme kommt es mehr denn je an.
Eine sehr zugespitzte abschließende Frage. Und ich weiß, ich verkürze wieder, aber ganz bewusst. Wenn wir uns hier im März wieder treffen würden, würden Sie sagen, die Wahl wurde am Ende aufgrund von Themen entschieden oder aufgrund von Personen entschieden?
Ich glaube, sie wird aufgrund von Themen entschieden, die aber natürlich von Personen dann schon auch dargestellt werden. Und über Personen läuft dieses Vertrauen und das ist sowas Zentrales. Also nur wenn wir Vertrauen haben, funktioniert unser politisches System. Aber ich glaube schon, dass es ein Wahlkampf sein wird, der relativ stark von Themen geprägt wird. Wirtschaft, Krieg, Frieden, bisschen Migration, leider überhaupt kein Klimathema.
Ich danke Ihnen sehr und bin gespannt, was wir dann im März sagen werden.
Ich auch.
Und wie das Ganze ausgehen wird. Danke für die Zeit.
Es war mir ein Vergnügen. Dankeschön.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.